Also in diesen, es waren sogar 2,5 Jahren jetzt seither, ich das letzte Mal dort war, hat sich schon einiges verändert. Wenn man in Port-au-Prince ankommt, sieht man nicht mehr diese riesigen Schuttberge und diese endlosen Zeltstädte. Aber sie sind auch nicht ganz verschwunden, die Zeltstädte. Laut UNO sind immer noch 170.000 Menschen in diesen Zeltstädten, von ursprünglich 1 Million. Und das ist natürlich immer noch eine Riesenzahl, wenn man bedenkt, dass eben schon 4 Jahre her seither dieses verheerende Erdbeben 200.000 Menschen das Leben gekostet und eben 1,5 Millionen Menschen obdachlos gemacht hat. Aber die Fortschritte sind sicher nicht so, wie man das sich denkt. Und das hat damit zu tun, dass Haiti schon vor dem Erdbeben eines der ärmsten Länder der Welt war, mit der schlechtesten Infrastruktur, aber auch mit einer sehr instabilen Regierung. Das hat sich zwar ein bisschen geändert vor 3 Jahren, wurde ein neuer Präsident gewählt, der aber noch nicht oder nicht in der Lage ist, wirklich einen Wiederaufbau voranzutreiben, der diesen Namen verdient.
Die internationale Gemeinschaft hat ja Millionen gespendet für die Nothilfe zuerst mal der notleidenden Bevölkerung, aber auch für den Wiederaufbau. Sie haben die Zeltstädte angesprochen. Laut einem Bericht von Amnesty International gab es seither sehr viele Vertreibungen. Diese Zeltstädte wurden aufgelöst, die Leute wurden vertrieben von privaten, von auch staatlichen Sicherheitskräften. Wieso konnte das geschehen in diesem Ausmaß?
Gut, ein Teil der sogenannten Vertreibungen hat natürlich damit zu tun, diese Zeltstädte wurden in den Perken im Zentrum alle aufgestellt und dort gehören sie natürlich nicht hin. Man kann sich jetzt wenigstens in Port-au-Prince wieder bewegen und das ist ja auch verständlich, dass man dort raumplanerisch ein bisschen Richtlinien setzen muss. Aber offensichtlich, das habe ich auch mitbekommen, wurden die Leute eben auch mit Gewalt vertrieben. Oder es wurden ihnen Ersatzwohnungen angeboten, die entweder noch nicht fertig waren oder schlichtweg ihren Bedürfnissen nicht entsprechen, weil sie zum Teil auch viel zu weit weg sind. Man muss sich vorstellen, die Menschen leben fast alle vom informellen Handel und da müssen sie oder wollen sie möglichst nahe an diesen Marktplätzen sein. Ich habe einen Teil dieser Ersatzsiedlungen gesehen und die sehen hübsch aus, also farbige kleine Häuschen zu Unmengen, aber die waren zum großen Teil noch leer. Und ich konnte nicht herausfinden, warum die noch im Moment leer sind, ob das eben wirklich, weil die Leute sich weigern, dort einzuziehen, oder weil man sich noch nicht einig ist, wer jetzt Anrecht hat auf diese Siedlungen.
Das Erdbeben traf ja vor allem die Hauptstadt Port-au-Prince. Die Infrastruktur wurde komplett zerstört, auch der Handel lag völlig am Boden. Sie haben gesagt, die ökonomische Lage von Haiti ist sowieso sehr schlimm, ist eines der ärmsten Länder der Welt. Wovon leben die Leute? Wie überleben die Leute?
Also überleben tun sie mit eben diesem Handel von allem Möglichen, unter anderem auch mit sich selber. Also da gibt es Geschichten, die furchtbar sind, dass die Leute Organe verkaufen, dass die Leute ihre Kinder verkaufen. Das ist diese tragische Geschichte mit den Resta weg. Das ist ein Begriff, den man in Haiti verwendet, wenn man ein Kind nicht mehr vermag und es dann in einer anderen Familie quasi gibt, im Sinn eines Verdingkindes. Also das Kind wird dann ausgenützt und zum Teil auch sexuell. Aber die meisten leben auch von Überweisungen aus dem Ausland, weil im Exil, vor allem in den USA, sind mindestens 3 Millionen Haitianerinnen, Haitianer und die überweisen, weil sie alle Teil von Grossfamilien sind. Das sind ganz enge Familiensysteme, einen Teil ihres Lohnes zurück in die Heimat und davon leben eigentlich die meisten. Das ist eigentlich die wichtigste Einnahmequelle, diese Transfers aus dem Ausland.
Vor 4 Jahren war das Erdbeben in Haiti. Sie, Thomas Roth, haben sich entschlossen, nicht an eines der großen Hilfswerke zu spenden, sondern gerade selber ein kleines Hilfswerk aufzubauen mit Hilfe von anderen. Es heißt Hope for Haiti's Kids. Wer steckt hinter diesem Hilfswerk? Wie ist es entstanden?
Es ist eigentlich ein Zufall. Eine Bekannte von meiner Frau und von mir war in Port-au-Prince am Tage des Erdbebens. Also sie war eine längere Zeit dort und hat als Freiwillige in einem Waisenheim gearbeitet. Sie ist dann zurückgekommen nach dem Erdbeben, weil die Situation war natürlich sehr, sehr schwierig, und hat dann hier nach Leuten gesucht, die mit ihr zusammen etwas machen. Und da haben wir nicht direkt in Port-au-Prince, etwas weiter im Norden, wo die Umstände noch etwas einfacher waren, wo aber viele Leute hingeflüchtet sind aus der Hauptstadt nach dem Erdbeben. Für Kinder, die bisher nicht zur Schule gingen, haben wir eine kleine Schule eingemietet, und dann ein Jahr später, vor 2 Jahren, haben wir dann unsere eigene Schule gebaut. In der Zwischenzeit haben wir ein super Team von einheimischen Mitarbeitenden. Sie haben auch eine eigene Organisation, also es ist offiziell auch ein Austausch zwischen einer haitianischen und einer schweizerischen Organisation. Sie können uns auch Anträge stellen, wir sind auch dort immer in der Diskussion, und die Organisation ist sehr gut verankert in der Gemeinde, ist nicht religiös, das ist uns sehr wichtig, obwohl die Religion natürlich in Haiti eine ganz große Rolle spielt, das ist klar.
Auf dem Korruptionsindex von Transparency International fungiert Haiti auf Platz 163 von 177. Also die Korruption ist sehr groß dort. Es ist sehr wichtig oder sehr schwierig zu schauen, dass die Gelder nicht irgendwo versickern. Was für Erfahrungen haben Sie in Haiti gemacht?
Also das ist ja schon einmal ein Fortschritt. Ich habe gelesen, bis vor 2-3 Jahren war Haiti die Nummer 1, wenn man die Rangliste von hinten anschaut, oder? Aber ist klar, die Zustände sind nach wie vor schwierig. Korruption ist natürlich in diesen Ländern ein Teil des Alltags. Also ich denke, es hat in diesen Ländern immer einen Teil der Gesellschaft, der, wenn man so will, parasitär ist. Und den muss man einfach umgehen. Also die reinen Bürokraten, die reinen Geldverteiler, wo dann eben ein Teil des Geldes hängen bleibt. Und weil wir eben nicht über staatliche Organisationen und auch nicht über große Hilfswerke gehen, gibt es bei uns in dem Sinn keinen Mittelbau. Wir haben unsere eigenen Leute, das sind jetzt, glaube ich, 27 Mitarbeitende, die kennen wir, jeden Einzelnen. Wir haben ein System, das uns vieles hohes Vertrauen gibt, dass unsere Mittel zu 100% den Betroffenen zugutekommen, sei es natürlich schon einmal den Kindern, die 2 Mahlzeiten pro Tag erhalten und zusätzlich auch von den Diensten von 2 Gesundheitsschwestern profitieren, weil es geht nicht nur um Bildung, es geht auch darum, sie überhaupt bildungsfähig zu machen, da müssen sie etwas zu essen haben, und die Infektionen, Durchfallkrankheiten, die extrem verbreitet sind, auch direkt vor Ort zu behandeln. Und somit habe ich jetzt, was unseren Einflussbereich betrifft, ein gutes Gefühl. Was die Korruption betrifft, was die auf der Regierungsebene betrifft, da kann ich zu wenig Auskunft geben, aber da ist mein Vertrauen auch sehr klein.
Diese Schule, die Sie jetzt unterhalten im Norden von Port-au-Prince, das ist das zweite Projekt. Die erste Schule, die haben Sie mittlerweile wieder geschlossen. Warum ist dieses Projekt gescheitert?
Also es ist nicht gescheitert, sondern wir mussten natürlich unsere Kräfte auch konzentrieren, auch wegen den rückgängigen Spenden. Es ist immer schwieriger in der Schweiz Spenden zu erhalten für Haiti, weil eben die Distanz zu diesem großen Ereignis jedes Jahr jetzt natürlich länger wird. Und dann kam noch ein zweites Ereignis dazu, das das unglaublich beschleunigt hat. Wir wurden überfallen von 5 bewaffneten Angreifern, und die haben wie wild um sich geschossen und sämtliche Laptops und Handys unserer Mitarbeitenden und Bargeld mitgenommen. Zum Glück war das abends und nicht während der Schulzeit, aber trotzdem, wir haben ja ein paar Kinder auch dort, die bei uns wohnen. Und für die war das ein Riesenschock, und unser Mitarbeiter wurde also leicht angeschossen, aber nur Streifschuss, und da hatten wir riesiges Glück. Und da haben wir auch aus Sicherheitsgründen entschieden, uns auf die eine größere Schule zu konzentrieren, wo wir in Zwischenzeit halt leider für eine Schule nachts 2 Wächter haben, die sind bewaffnet. Es ist eine traurige Realität, aber so können wir sicherstellen, dass unsere Schule weiter funktionieren kann.
Sie haben sich angesichts vieler, vieler Bereiche, in die man Geld, Zeit investieren kann, für die Bildung entschieden. Warum Bildung?
Ich arbeite hier an einer Berufsfachschule, an der BFF in Bern, und Bildung ist mein Broterwerb. Aber ich denke, Bildung generell ist natürlich das, wie der Name unseres Hilfswerks Hope for Haiti's Kids sagt. Es geht Ihnen darum, Ihnen eine Perspektive zu geben für die Zukunft. Und ohne Bildung in einem Land, wo die Hälfte der Bevölkerung 18 oder jünger ist, also klar, das hat mit der Lebenserwartung vor allem zu tun, die ist extrem tief in den, glaube ich, rund 45 ist die. Und darum ist natürlich die Bildung ein zentrales Element. Bildung ist letztlich die Ressource, auf die dann eben Selbstständigkeit und Unabhängigkeit auch wirtschaftlich aufgebaut werden kann.